kommen wir zu meinem Lieblingsfehler.
Ich habe Alex für den nächsten Lieblingsfehler zu Gast. Alex, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Magst du ein paar Worte zu dir sagen?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Alex, bin auch Anästhesist, Intensivmediziner, Notarzt aus dem süddeutschen Raum. Und was es vielleicht so ein bisschen interessant für mich macht, ich bin zusätzlich noch Simulationsinstruktor und auch viel im Bereich Patientensicherheit und Crisis Resource Management, also CM, unterwegs. Und ja, genau, habe einen Patientenfall mitgebracht.
Ich bin ganz gespannt. Also erzähl mal.
Ja, in dem Fall geht es mal nicht um mich und auch nicht um mich als ärztlichen Handelnden, sondern geht tatsächlich um einen Zwischenfall, den meine Tochter betroffen hat. Also als Vorbemerkung, meine Tochter Paula hat ein Down-Syndrom, eine Trisomie 21, ist mit einem recht komplexen Herzfehler, also einem AVSD, auf die Welt gekommen. Der wurde korrigiert. Das hat auch an sich gut funktioniert gehabt, bis dann so der erste Infekt kam. Und der erste Infekt, was wir nie werden wollten, waren so diese typischen nervigen Angehörigen, die vielleicht die meisten kennen. Und gerade wenn man sich in dem Bereich ein bisschen auskennt, dann will man gerade das ja nicht sein und haben es ein bisschen zu ausprobiert, aber irgendwann ging es nicht mehr und wir mussten mit Paul in die Klinik. Er ist da aufgenommen worden und erstmal stationär auf der Normalstation, was man so macht, Standardaufnahmeprozedere, Windzugang legen, so ein bisschen Flüssigkeit geben und einfach mal gucken, was passiert. Was uns auch gefallen ist, dass es einfach so von Tag zu Tag schlechter geworden ist und haben auch das versucht, so ein bisschen halbherzig zu kommunizieren an die Kollegen, die dann immer zur Visite kamen. Und es wurde aber nicht besser bis zu ihrem tatsächlich ersten Geburtstag. Ich habe noch schön einen Kuchen gebacken, den hat Paula dann zwei Bisse essen können und ist dann letztlich von der Oxygenierung tatsächlich so deutlich schlechter geworden, dass man sich entschieden hat, von normaler Sauerstoffnasenbrille auf einen nasalen Heißluft zu wechseln. Und da kommen wir jetzt zu dem Zwischenfall, um den es eigentlich geht. Kollegin von der Pflege, die mit dem Gerät nicht so richtig firm war, hat dann das Ganze wechselt. Der Sauerstoff lief relativ hoch, so mit 6 Liter pro Minute. Die Nasenbrille beim Einjährigen ist schon sportlich. Ja. Und es hat ein kleines Detail gefehlt, nämlich der Anschlussadapter von dem nasalen Highflow auf den Wandsauerstoff, der nicht da war. Und bei dem Wechsel ist Paula dann so hypoxisch geworden, bronchospastisch, panisch, dass sie in der ganzen Situation beatmungspflichtig und letztlich reha-pflichtig geworden ist.
Oh, fuck.
Ich hatte dann Notarztdienst an dem Tag, bin Notarzt gefahren, habe den Kuchen vorbeigebracht, habe mich gefreut, alles super. Bin weitergefahren, ich war das erste Mal so froh über einen Patienten, der einen ST-Hebungsinfarkt hatte, dass ich mit Blaulicht wieder in die Klinik fahren darf, um möglichst schnell dann wieder bei meiner Tochter sein zu können. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mich darüber mal freuen würde.
Ja.
Wie ging es weiter? Paula ist dann mit dem Notfallteam von der Intensivstation dorthin gebracht worden, intubiert worden, reanimiert worden. Das hat sich gezogen über 2 Wochen mit super schwierigen Weaning. Und wenn man sich so ein bisschen auskennt mit Intensivmedizin, wenn die Intensivler sagen, sie konnten das Kind nicht an den Respirator nehmen, weil sie es nur mit der Hand bebeuteln konnten, war schon eine ordentliche Nummer.
Ja.
Genau. Der Zwischenfall ist schon jetzt ein paar Jahre her. Ich habe lange viel mit meiner Frau darüber nachgedacht. Und deswegen kann ich den auch so erzählen jetzt. Paula geht's gut, die ist super drauf, ein super tolles Kind. Macht das richtig klasse. Trotzdem, glaube ich, ist es ein spannender Fall, weil der viele verschiedene Facetten hat, die wir es noch besprechen können.
Auf jeden Fall. Erstmal schön, dass es allen gut geht. Und diesen Rollenwechsel als Vater, den habe ich auch schon mitgemacht. Das ist ganz merkwürdig. Für sich selbst einsteht, ist das eine, aber wenn man dann plötzlich für jemanden, das für seine Kinder einstehen muss, ist halt was ganz anderes. Ja, das Erste, was einem auffällt, ist natürlich, scheinbar war die Kollegin, das hast du ja auch schon angedeutet, oder der Kollege nicht so richtig mit dem Gerät vertraut, kenne deine Arbeitsumgebung, wenn wir bei CRM sind.
Ganz genau. Also das war eine Steilvorlage natürlich in dem Bereich. Also ich glaube, wir könnten das noch 2 Stunden über, also wenn man den Fall seziert, da sind unendlich viele Dinge drin, die man besprechen kann und die man sich anschauen kann, was es eben so spannend macht, weil ich für mich extrem viel rausgezogen habe aus dieser Analyse auch und wie ich es damit umgehe. Also ich weiß nicht, so die ersten Gedanken danach bei mir waren zumindest so eine krasse Mischung aus Verzweiflung, Wut, Angst, Frust und das Ganze wieder im Wechsel. Und mit Sicherheit natürlich so die Frage, muss man da jetzt irgendjemand verklagen dafür? Weil so ein Zwischenfall, natürlich kann es passieren, aber wenn es dann irgendwie mit jemand kennt sich vielleicht nicht ganz so gut aus, angeht, haben wir kurz drüber nachgedacht. Uns aber letztlich eher dafür entschieden zu sagen, hey, lassen das Ganze aufarbeiten im Sinne der Patientensicherheit und schauen, dass solche Zwischenfälle sich nicht mehr wiederholen können. Ja, also ein Fehler darf einmal passieren, in Anführungszeichen, aber dann auch nie wieder. Und das war so das, wo ich mich mit meiner Frau relativ schnell geeinigt hatte, dass wir gar nicht versuchen, da großartig rechtlich irgendwas zu versuchen. Das wird wahrscheinlich eh nicht funktionieren, sondern eher zu schauen, dass wir das vorwärts kriegen, dass da das nicht mehr passiert.
Ja, ich glaube, dass die Entscheidung sehr viel Größe hat, aber dass es auch sehr schwer ist, diese Entscheidung zu treffen, weil man sich selbst ja so hilflos fühlt und man ja auch in dieser Situation oft denkt, da muss jetzt ja irgendwie jemand Schuld dran haben. Und ja, da hat wer Schuld dran, aber der hat ja wahrscheinlich gedacht, der handelt richtig. Also wir müssen ja erstmal unterstellen, dass jeder erstmal das Beste möchte in der Situation. Wenn es in dem Moment vielleicht eher das Beste fürs Team war, weil da jemand Arbeit abnehmen wollte, der vielleicht nicht ganz gewachsen war, aber in irgendeiner Situation, die Person wollte ja nichts Böses. Schon gar nicht, dass Kind reha-pflichtig wird.
Absolut nicht. Und da bin ich mir auch sicher. Ja. Ich habe für mich selber, glaube ich, drei Ebenen gefunden, die ich so ein bisschen analysiert habe. Das eine ist die persönliche Ebene. Was hat es mit mir selber gemacht? Ich habe das erste Mal einen maximalen Vertrauensverlust in die Medizin, in die Krankenhausversorgung, in Normalstationen gehabt. Also ich konnte tatsächlich schwer, auch dann das Intensivmediziner später, Patienten auf Normalstationen verlegen, weil ich mir nicht sicher war, dass Patienten dort wirklich so versorgt sind, wie ich das haben möchte. Mittlerweile wieder besser geworden. Aber das ist immer noch so ein bisschen im Hinterkopf drin. Wenn ich Patienten irgendwie auf Normalstationen lege, dann schaue ich schon, dass die wirklich gut sind.
Ja.
Und was ich wirklich nie werden wollte, war ein nerviger Angehöriger. Wir haben viel mit der Leitung dort geredet, auch mit Klinikpsychologen da mit in dem Team geredet. Und ich habe auch gefragt, hey, was kann man denn machen, dass sowas, wenn mir das nochmal passiert, was soll ich dann noch machen? Und die haben auch gemeint, naja, das Einzige, was man, glaube ich, machen kann, ist einfach ein nerviger Angehöriger sein und den Leuten auf die Füße steigen. Wenn dir was komisch vorkommt, dann kommunizier das und sag das. Vielleicht auch mit einer Ich-Botschaft, ich habe gerade Sorge, Angst um mein Kind, weil das sich so entwickelt. Das habe ich für mich mitgenommen. Das mache ich auch spannenderweise im klinischen Alltag gerne, dass ich, wenn mir wirklich was wichtig ist bei Übergabe oder so, dass ich das nochmal unterstreiche und sage, hey, ich habe gerade bei dem Patienten die Sorge, dass das und das passieren könnte. Und weil ich die Sorge habe, würde ich mir wünschen, dass du das vielleicht nochmal anguckst oder überprüfst.
Finde ich sowieso ein super Tipp, den man nochmal unterstreichen kann, dass man diese Sachen als Ich-Botschaft formuliert, weil man sonst, wir sagen ja gerne auch in Visiten und so, ja, wir müssen, und das trifft ja oft gar nicht zu, weil der Kollege, die Kollegin da vielleicht einen ganz anderen Blick drauf hat. Und das als Ich-Botschaft, das schafft so ein bisschen Distanz von der Botschaft, und die sehen dann, ah, Alex ist das wichtig oder Torben ist das wichtig oder wem auch immer, und ändert einfach so ein bisschen die Kommunikationsebene.
Neben den persönlichen Schlüssen, die ich gezogen habe, hat sich auch bei mir auf der professionellen Ebene, also der medizinischen Ebene, was geändert. Ich glaube, dass ich mehr auf Angehörige und oder Eltern höre. Wenn die mir sagen, hey, das ist komisch, ich kenne den so nicht, die so nicht, da ist was, was nicht stimmt, dass ich mehr darauf tatsächlich gucke und mich darauf verlasse, wenn die das sagen, dann hat es meistens irgendwie einen Hintergrund. Und Eltern kennen das, sie kennen ihre Kinder am besten. Ja, und diese, ich weiß nicht, diese Utopie, die ich auch hatte mit Pädiater kennen Syndrome und so weiter, natürlich viel besser. Mittlerweile glaube ich immer noch, dass die Eltern trotzdem ihr eigenes Kind sehr gut kennen und da sagen können, ob da was stimmt oder ob da irgendwas komisch ist.
Man wird ja auch so ein bisschen Experte für die eigene Familie und für die eigene Krankheit, denn in dem Fall die Krankheit deiner Tochter.
Absolut, ja. Ja, genau. Und ich glaube, genau aus dem Grund habe ich es auch, weil ich sowas erlebt habe, mehr Verständnis für Ausnahmesituationen von Angehörigen. Auch da, wie gesagt, wir kennen das alles, dass Angehörige manchmal anstrengend sind mit dem Umgang, aber ich kann verstehen oder besser verstehen, wie sich ein Angehöriger in so einer Situation fühlen kann. Ich weiß nicht, du hast ja auch gemeint, du hast etwas Ähnliches erlebt. Vielleicht geht es dir da ähnlich. Das ändert viel in der Kommunikation auch mit Angehörigen bei mir, weil ich das besser eingrenzen und einschätzen kann.
Auf jeden Fall, geht mir genauso. Also, und da sind die Kontakte mit den Kindern nochmal viel intensiver als auch die eigenen. Auch die eigenen sind intensiv, aber es ist nochmal was anderes, was ich vorhin meinte, wenn man für jemanden mit einsteht.
Auf jeden Fall. Genau, und letztlich, also wir haben CRM schon so ein bisschen angeschnitten, habe Zweifel und überprüfe genau. Ich traue weniger auch meinen Kollegen, weil Fehler können immer und überall passieren. Und es lohnt sich lieber einmal nochmal drüber zu gucken, um sich sicher zu sein, dass da jetzt kein Problem ist. Es ist nicht, dass ich meinen Kollegen nicht vertraue, aber ich schaue einfach trotzdem nochmal und ich hoffe, es nimmt mir keiner krumm, wenn ich frage, bist du dir wirklich sicher, dass du in dem Perfusor das Richtige aufgezogen hast? Weil es gerade einfach auch nicht passt und sonst nicht erklärbar ist. Im Zweifelsfall ändere ich es nochmal, um das ganz sicher zu gehen.
Ja.
Also ein bisschen an die letzte Folge oder eine der letzten Folgen anschließend. Ähnliches Problem mit Medikamentenverwechslung und Fehler. Das ist einfach was super häufig passiert. Da kann man sich nie genug sein, dass es so richtig ist.
Absolut. Was auch, glaube ich, viele, die auf Intensivstationen oder in Anästhesie tätig schon erlebt haben, ist ein Adrenalperfusor, in dem kein Adrenal drin ist. Also mir ist das sehr sicher schon zweimal passiert. Einmal konnte es danach aufgeklärt werden. Das zweite Mal habe ich den ganz starken Verdacht, weil der Verlauf anders nicht zu erklären ist. Und auch das meint ja keiner böse. Es wurde halt das Kochsalz vorbereitet und halt das Adrenol nicht mit aufgezogen. Wir haben übrigens jetzt mittlerweile umgestellt auf so Adrenol 50 Milliliter Fässchen, wo die Mischungen schon fix drinne sind. Erstmal, um Verdünnungsgradienten zu vermeiden und zum anderen, um auch diesen Fehler zu vermeiden oder zumindest die Wahrscheinlichkeit zu reduzieren.
Das ist super clever, haben wir noch nicht. Kann ich vielleicht mal anstoßen, ja? Das ist gut. Genau, es war das die professionelle ärztliche Ebene und ich habe mich einige Male mit der Leitungsebene von dieser Klinik getroffen und wir haben diesen Fall auch ausführlich besprochen, was ich total gut fand. Ich werde an der Stelle nochmal ein großes Dankeschön an alle, die da beteiligt waren, weil das für mich sehr viel Arbeit positive Verarbeitung gebracht hat, um da einfach das zu analysieren. Und vielleicht ist auch interessant, was die gemacht haben. Die haben als eigentlich erste Maßnahme eine M&M-Konferenz draus gemacht. Das heißt, ging die ganze Klinik hin. Wir waren leider nicht eingeladen. Ich hätte sehr gerne mir das angehört und mit angeschaut, aber wir wurden explizit leider ausgeladen, meine Frau und ich. Trotzdem weiß ich, dass dieser Fall komplett vor der ganzen Klinik besprochen wurde. Und wenn man jetzt halt so Nachsorgeterminen mal danach gegangen ist, der Fall war jedem eigentlich in der Klinik bekannt, was ich gut finde, auch mit entsprechenden Analysen dazu und Ideen, was man ändern kann. Und was daran angeschlossen wurde, war eine Überarbeitung der SOP, die es zu diesem Thema, also nasalem Highflow, gibt. Unter anderem der Punkt, dass jetzt halt immer eine Ärztin, ein Arzt bei Angang an so ein Verfahren anwesend sein muss. Ich glaube es nicht unbedingt, weil die Ärzte so toll sind, sondern mehr auch aus der Awareness raus, dass, wenn das schon drinsteht, dass da mehr Personal und auch eine Arzt anwesend sein muss, dass es das auch eine gefährliche Prozedur sein kann.
Die Wahrscheinlichkeit, dass dann einer von beiden Erfahrung damit hat, ist ja viel, viel höher und sich unterstützen kann. Das kann ja auch die Pflegekraft sein. Ich meine, bleiben wir ehrlich, gerade Narkose, 50% von Narkose habe ich von Pflegekräften gelernt.
Ja, die schon.
Trotzdem kann man sich dann unterstützen, wenn man zu zweit ist.
Ja, auf jeden Fall. Genau, und ein dritter Punkt, der es eingeführt wurde, war ein Scoring-System, das Pediatric Early Warning Score System, also PEFS, wo die Pflegekräfte bei jedem Kind, was auf der Station liegt, einen Score berechnen, den eintragen und je nachdem, wie hoch dieser Score ist, gibt es verschiedene Eskalationsstufen. Also nochmal eine Revisite in ein paar Stunden, direkte Info an den zuständigen Oberarzt, Fach- oder Oberarzt, direkte Info an die Intensivstation dort, die dann die Patienten visitieren muss, entweder einmal am Tag oder sofort. Das war bei diesem Zwischenfall schon so ein bisschen in Planung. Also dieses Konzept gab es schon, nur leider auf einer anderen Station, nicht auf der, wo Paula lag. Ich habe mal versucht, so ein bisschen rumzurechnen, um zu gucken, ob das was geändert hätte. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich kenne aber auch einen Kollegen, der da arbeitet, der auch sagt, ja, sie ziehen schon immer mal wieder auch Kinder raus, die sie vielleicht noch eher auf Normalstationen hätten liegen lassen, wenn sie es nicht unbedingt in Intensivmedizin angeschaut hätte. Ja, und ich weiß, dass das System nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene gibt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das was ist, was man wirklich auch flächendeckend einsetzen kann. Ich weiß nicht, ob ihr das bei euch an der Klinik habt, so ein System.
Nee, haben wir nicht. Es ist schon niederschwellig so, dass wir zumindest anästhesiologisch, chirurgisch dazugerufen werden, so als guckt ihr den Patienten nochmal mit an. Und das versuchen wir auch niederschwellig zu machen, um halt da keine Berührungsängste zu machen. Aber da hat jeder von uns Intensivmedizinern und Intensivmedizinerinnen eigentlich so seine eigene Struktur. Da haben wir keinen keine Objektivierung mit bei, also außer Objektivierung wie BGA machen, Sono machen, aber kein Score. Nein, nutzen wir nicht. Aber es ist spannend, nehme ich mit.
Also, ja, für Erwachsene wäre es der News 2 Score zum Beispiel, also ein möglicher. Da sind wir gerade auch so ein bisschen dran rum überlegen, ob wir das jetzt komplett einführen und so. Das ist auf jeden Fall eine spannende Nummer.
Ja.
Genau, das waren so die drei Ebenen, die ich für mich mitgenommen habe. Wie gesagt, der Fall war komplex und super spannend, weil meine Frau dabei war, die auch auf den Rettungsdienst kommt und da auch ganz viele Dinge noch beigesteuert hat, die, glaube ich, wirklich Veränderungen auch auf den Stationen bedingt haben.
Ja, Alex, vielen, vielen Dank für deine Offenheit. Ich glaube, da kann man ganz viel auch für sich selbst mitnehmen. Und am Ende, wenn es nur ist, wenn man sich selbst unsicher bei einem Prozedere ist, zu sagen, hier, zeig mir das nochmal oder komm mit oder guck dir den Patienten nochmal an. Da gehen wir ja im klinischen Alltag leider doch das eine oder andere Mal drüber oder je nach Charakter, kriegen wir schon hin. Mein Lieblingsfehler, vielen, vielen Dank. Wenn ihr einen Lieblingsfehler habt, schreibt uns doch unter lieblingsfehler@pin-up-docs.de. Wir freuen uns sehr und die Spannendsten, die kommen hier in Podcast und dann können wir alle davon lernen und das Ganze wie so eine monatliche M&M-Konferenz aus dem ganzen deutschsprachigen Raum. Alex, danke als Gast. Gebühren dir die letzten Worte.
Ja, vielen Dank. Also zum einen vielen Dank, dass ich die Chance hatte, den Fall zu teilen. Diese Story haben sehr viele Kollegen, Kolleginnen, Freunde von uns abgekriegt, einfach um das zu verarbeiten. Die haben einen langen Atem gebraucht. Da danke für die offenen Ohren an euch alle. Dank an Ellen und Olli für die Unterstützung, gerade was für Patientensicherheitsfragen anging. Und vielleicht als letztes ein unkonventionelles Angebot. Die zuständige Pflege und auch die zuständigen Ärzte, da hatten wir nie mehr Kontakt dazu. Wir haben während dem ganzen Fall natürlich mit dem gewissen Frust und auch irgendwie einer gewissen Wut natürlich irgendwie auch das Bedürfnis gehabt, eine Art, den Schuldigen zu finden am Anfang. Aber mittlerweile geht es uns gar nicht darum. Was wir nie machen wollten, war einen Second Victim irgendwie zu erzeugen. Ja. Wir haben eh schon viel zu wenig Pflegepersonal und viel zu wenig ärztliches Personal. Und es war nie unser Ziel, da irgendjemanden zu schaden, sondern wegen mir steht das Angebot auf einem Käffchen, Paula kennenzulernen, ist ein super großartiges Kind. Wenn ihr da Interesse habt, dann meldet euch vielleicht beim Forben, der kann einen Kontakt herstellen, bin ich mir sicher. Wir würden uns freuen, weil es bringt ja keinem was, wenn wir jemanden in die Pfanne hauen. Wir müssen alle zusammen als Team arbeiten.